Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian, ich muss euch warnen. Ich habe in dieser Woche nämlich gelesen, dass eine KI aus einer Testumgebung ausgebüxt ist und dann randaliert hat. Also ich wollte euch nur den Hinweis mitgeben, falls da irgendein zwielichtiger Algorithmus vor eurem Haus herumschleicht, ruft am besten die Polizei.
Ich wohne in Frankfurt, da schleichen viele zwielichtige Algorithmen vom Haus herum.
Algorithmen, ja, sehr gut. Okay, in Glücksburg, da ist die Welt noch in Ordnung, oder?
Ja, wir haben ja gar kein Internet. Insofern kann da nicht viel passieren. Wir erfahren dann sowas erst. Also heute Morgen habe ich gelesen, dass Donald Trump gesagt hat, Infantino wäre auch ein guter UN-Generalsekretär. Also ich denke mal, dass mehr als nur ein KI-Experiment gerade schief geht. Aber Mai, unterhaltsam ist es ja allemal. Ja,
jetzt frage ich noch kurz, Timo. Wie fandet ihr zwei die Halbzeitshow? Ihr habt es doch bestimmt angeschaut.
Nee, schuldig. Ich habe es nicht gesehen. Oh. Ich habe in dieser WM so wenig geschaut wie eigentlich noch nie. Also ich habe, glaube ich, zwei Halbzeiten von nicht deutschen Spielen geschaut und selbst bei den deutschen Spielen habe ich nicht alles geschaut. Und wenn ich geschaut habe, dann haben sie verloren. Also ich bin schuld.
Ja, ich habe mir die ersten 5 Minuten habe ich mir natürlich mit Rodri telefoniert und dann im Anschluss habe ich mir den Rest angesehen. Ich finde, Justin Bieber war ein bisschen still. Das hätte man sich wohl auch schenken können. Der Rest war halt Show, alles gut. Mich nervt nur, 15 Minuten ist es eigentlich beim Fußball. Das hätte mir gereicht.
Ja. Gut. Hab mich nur interessiert, mal eure Meinung dazu.
Ronaldo, Ronaldinho und wer war das in der Mitte?
Madonna.
Ah, Madonna. Okay. Ja, bei uns wäre die Aufteilung wahrscheinlich Sebastian Hell ist Ronaldinho, Lars ist höchstwahrscheinlich Madonna und ich bin Ronaldo.
Na, da schau her.
Da schau her. Lass uns rübergehen in die Themen, bevor wir uns hier festquatschen mit Spökes. Wir sprechen heute über Alphabet, die haben Zahlen gemeldet und da haben wir ein paar Dinge gefunden, mit denen definitiv keiner gerechnet hat. Dann sprechen wir über Intuit, das erste große KI-Opfer fragen wir und liefern höchstwahrscheinlich auch Antworten. Netflix haben wir mit dabei, ändert sich jetzt alles, ist unsere Frage. Eine Hörerfrage von Christian hat uns erreicht, liebe Grüße an dich Christian. Hey Sebastian, wann läuft Luxus wieder? Ja, die Frage wird Sebastian nachher aufklären und beantworten. Ein Aktienduell haben wir mit im Gepäck. Roche tritt in den Ring mit AstraZeneca. Wir sprechen über Halliburton wegen des hohen Ölpreises. Halliburton hat ebenfalls Zahlen gemeldet, wurde danach abverkauft. Und da müssen wir mal reinleuchten, was dahinter steckt. Und dann noch SpaceX. Kommt jetzt der große Einbruch? Ich dachte eigentlich, der wäre schon da gewesen. Aber sei es drum, das wird unser Thema Nummer 7. Und insofern ist das hier, glaube ich, eine sehr runde Ausgabe. Sehr, sehr aktienlastig. Schreibt mal rein, ob ihr sowas mögt, dass wir da wirklich mal in so Einzelaktienthemen reingehen. Wir sind natürlich auch, offen für andere Themen, ne? ETF-Themen. Aber wenn ihr die einreichen wollt, dann macht das doch bitte in unserer App. www.buy-the-dip.de, eine wunderbare Homepage zu einem wunderbaren Projekt. Da kriegt ihr alle Infos, die ihr benötigt und 50.000 Nutzer nutzen uns schon. Das macht uns sehr stolz nach noch nicht mal 2 Jahren, also super. Und jetzt rein ins erste Thema, Alphabet. Ich fange mal mit dir an, Lars, mit Rodri. Oh Gott. Was sagst du zu Alphabet? Wie hast du die Themen wahrgenommen? Die Zahlen, Entschuldigung.
Euch als Aktionären lasse ich selbstverständlich gleich die bullische Einordnung und ich werde mich dem auch nicht widersetzen. Vielleicht als kleiner Insight, so spannend ist jetzt auch nicht. Ja, wir bereiten das hier durchaus vor. Das heißt, es gibt so eine leichte Telco und anschließend sprechen wir nochmal so ein paar Themen durch, damit wir alle nicht dasselbe quasseln. Und ich habe mich sehr kurz gehalten bei Alphabet und habe gesagt, ich finde diesen Bereich mal charttechnisch ganz interessant. Also ich würde euch die Zahlen gleich gerne lassen. Für mich ist insofern der Abschlag, den wir hier gesehen haben bei Alphabet nach den Zahlen, es ging also etwa 6,9% abwärts gestern, insofern nachvollziehbar, als dass der Markt Alphabet wie eine KI-Story handelt. Und dementsprechend, dass hier gewisse Risikoabschläge vorgenommen werden, das ist für mich nachvollziehbar, Denn man kann natürlich nicht, und das werdet ihr wahrscheinlich gleich machen, sagen, Alphabet ist die eierlegende Wollmilchsau. Wenn KI beziehungsweise die Nachfrage nicht nachlässt, dann wird KI gewinnen. Aber Alphabet wird ja auch noch in allen anderen Bereichen, erzielt ja auch gute Umsätze. Also wenn man schon eine KI-Aktie ist, dann leidet man natürlich auch darunter, wenn der KI-Sektor unter Druck gerät. Das ist aber auch schon alles, was ich an Negativen hier reinbringen kann. Denn tatsächlich ist für mich die große Story, ja, der Cashflow wird jetzt negativ sein durch die nochmal gesteigerten CapEx-Ausgaben. Der Markt wäre aber viel, viel enttäuschter gewesen, wenn Alphabet hätte sagen müssen, ah, wir geben jetzt doch lieber ein bisschen weniger für die KI-Infrastruktur aus, weil wer weiß schon, wann man damit Geld verdient. Das ist die entscheidende Frage. Wann wird man damit Geld verdienen? Die hat Alphabet fairerweise ansatzweise schon beantwortet. Und deswegen war das schon mein kläglicher Versuch, das Ganze hier ein bisschen negativer zu sehen. Ich finde Alphabet auf diesem Niveau aber spannend.
Als aktive Position, charttechnisch, also bei diesen $318, wo sie jetzt höchstwahrscheinlich reingehen in den Handel.
Ja, also ich habe sie nicht gekauft, weil man muss natürlich sagen, entweder gehe ich auf eine Einzelaktie und ich habe mich derzeit für eine andere entschieden. Da werde ich dann nächste Woche nach den Zahlen, also ich bin in Microsoft derzeit als aktive Position investiert, weil ich glaube, dass die Hürden, die Microsoft nehmen muss, das ist glasklar keine Empfehlung, kein Earnings-Zock, die sind ein bisschen niedriger als die Hürden, die Alphabet nehmen musste. Die Aktie ist ja auch deutlich schlechter gelaufen, aber ich würde sie, wenn, dann brauche ich eine Form der Stabilisierung. Ja, das gucke ich mir auf Tagesbasis an. Aber grob mal, wer Alphabet spannend findet, was spräche dagegen, auf diesem Niveau eine weitere Tranche zum Beispiel für einen langfristigen Anleger zu kaufen?
Sebastian, verstehst du das schon als Handlungsaufforderung und wärst gerne aktiv?
Auf jeden Fall. Also was heißt, wär's gerne? Ich gucke es mir jetzt ein bisschen an, weil wir hatten ja diese Abwärtslücke von am Donnerstag und wie immer, wir nehmen Freitag, Vormittag, Mittag auf. Ich habe eine ordentliche Alphabet-Position und zu den Zahlen kann ich nur sagen, ich fand die fantastisch. Also die Zahlen jetzt runterbeten, finde ich, macht wenig Sinn, aber wenn ich mir mal die größten Treiber anschaue, also die Suche, die ja schon mehrere Abgesänge hatte, wächst immer noch mit 17%. YouTube mit 13, die Cloud mit 82% und Lars hat es ja schon so angeschnitten, die Frage ist, wann wird Geld verdient? Naja, es wird jetzt schon Geld verdient. Also Google bietet ja die Produkte kostenlos an, im Gegensatz zu anderen, hat unglaubliche Nutzerzahlen da drauf. Gemini mittlerweile 950 Millionen Nutzer pro Monat, 22 Milliarden Tokens pro Minute werden verarbeitet. Also das sind gigantische Zahlen und ich finde, der Markt macht einen großen Fehler, indem man auf die CapEx schaut, das heißt, die wurden ja nochmal erhöht von 190 Milliarden auf 195 bis 205. Da gibt's wohl so eine rote Linie bei 200 Milliarden, haben zumindest ein paar Marktkommentatoren gesagt. Ich glaube, das ist einfach so, ist eine schöne runde Zahl, 200 Milliarden. Ob das jetzt der Grund war für den Rücksetzer oder ob der Free Cashflow negativ ist. Ich finde, das ist zu kurz gedacht, weil Google, respektive Alphabet, bekommt ja was für die Investitionen. Das heißt, das Geld, was sie hier investieren, das zeigt sich ja in Form von Renditen, die reinkommen. Denn der sogenannte Backlog, das heißt der Umsatzrückstau, der aktuell nicht abgearbeitet werden kann, weil die Kapazitäten nicht da sind. Und das, obwohl Alphabet bei SpaceX auch schon Rechenkapazität mietet, ist immer noch bei 512 Milliarden. Und das Alphabet-Management hat gesagt, binnen der nächsten 1 bis 2 Jahre kann die Hälfte davon umsatzwirksam sein. Das heißt, wir werden, wenn wir die Analystenprognosen anschauen, im nächsten Jahr 100 Milliarden Umsatz on top bekommen und dann bis 2028 nochmal 110 Milliarden. Also in meinen Augen, die Investitionen sind gerechtfertigt. Man darf nicht blauäugig sein. Negativer Free Cashflow ist nichts, was mir unbedingt gefällt. Auch der operative Cashflow war jetzt nicht so stark wie erwartet. Aber Alphabet kann es sich leisten und die Kunden sind ja da. Also die investieren ja nicht einfach ins Blaue, sondern sie haben ja eine 500 Millionen an Aufträgen jetzt schon in Aussicht. Und das werden tendenziell immer mehr. Also von daher, ich sage das aus der Brille des langfristigen Investors, Alphabet ist, finde ich, eine der Top-KI-Stories.
Wäre Öl jetzt nicht in dieser Woche nochmal auf $100 gegangen, dann wären die Zahlen mit Sicherheit auch nicht so schlecht angekommen. Ich fand die Zahlen auch sehr gut, also insbesondere der Beat im Cloud-Wachstum mit 70% wurde gerechnet, 82% haben sie geliefert. Also das muss man sich halt nur mal auf der Zunge zergehen lassen, mit was für Zahlen wir hier hantieren. Und du hast es schon angesprochen, Sebastian, 500 Milliarden allein Backlog im Cloud-Bereich mit den TPUs, also mit den Chips, die sie, ich glaube, in Zusammenarbeit mit Broadcom produzieren. Das ist schon gewaltig. ein großer Teil des Gewinns, des Nettogewinns, stammt von den Beteiligungen, die sie haben, also von Zuschreibungen im Unternehmenswert, geschenkt. Ich fand das auch operativ alles sehr, sehr gut. Ich fand auch die CapEx-Erhöhung sehr maßvoll. Also das heißt, sie haben offenbar den Free Cashflow im Blick und auch die Märkte im Blick und möchten da niemanden verschrecken und zu steil dort und zu offensiv vorgehen. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ich denke, der Markt preist aktuell mit dem Abverkauf, dass sie halt noch nicht so richtig ganz konkret entlang der gesamten Wertschöpfungskette geguidet haben, wie sie es denn wie sie es denn haben wollen in puncto Monetarisierung. Ich denke, sie werden bei Gemini den Facebook-Weg gehen. Entschuldigung, meine Nase läuft wirklich. Also ich muss mich mal untersuchen lassen, ob ich irgendeine Art von Allergie oder sowas habe. Also in den letzten Wochen ist das schon irgendwie brutal. Und das liegt nicht daran, dass ich die Nase voll habe von diesem Thema hier, sondern dass, um jetzt nochmal zur Alphabet zurückzuschwenken, also ich denke, sie werden den Facebook-Weg gehen, erstmal die Nutzer wirklich an das Tool gewöhnen, da die Nutzerzahlen auf jeden Fall über die Milliarde treiben, so viele brauchen sie ja jetzt nicht mehr, und halt dann auch die regelmäßige Nutzung nach oben hin treiben. Und ich glaube, dann werden sie maßvoll anfangen, immer wieder ein bisschen was an Ads dort rein zu integrieren. Und da bin ich auch sehr gespannt. In der Google-Umgebung wird man das höchstwahrscheinlich auch ein bisschen leichter akzeptieren, aus meiner Sicht, als das zum Beispiel bei ChatGPT der Fall ist. Weil bei Google und der Google Search, die ja auch optisch angelehnt ist an Gemini, wird das höchstwahrscheinlich leichter funktionieren, weil du es ja irgendwie schon in den letzten Jahren beziehungsweise Jahrzehnten gewohnt warst, dass irgendwie im Kontext von so einem Google-Layout dir auch Werbung eingespielt wird. Also ich glaube, ich würde gern was finden, was irgendwie gegen Alphabet spricht langfristig, aber mir fällt aktuell wenig ein.
Was die Alphabet-Zahlen aber vielleicht auch zeigen, ist, worauf wir bei der Präsentation der nächsten Quartalszahlen schauen müssen. Ich habe gestern Abend noch eine Studie gelesen, das war jetzt ein mehr oder weniger privater Blog, der meines Erachtens zu viel zu hohen Kurszielen bei vielen KI-Werten, ich nenne jetzt Alphabet einfach mal als ein Paradebeispiel dafür, nennt. Und zwar, indem er die vergangenen Margen und das vergangene Wachstum hochgerechnet hat auf die heutigen Investitionen. Und das ist meines Erachtens verkehrt. Der Markt schaut darauf, wann wird damit Geld verdient, weil wir hier ja hier über harte Assets sprechen. Das heißt, Data Center werden abgeschrieben, müssen ausgetauscht werden. Chips kannst du auch nicht 10 Jahre benutzen. Das heißt, Alphabet hat es richtig gemacht. Sie verdienen schon und sie haben ja auch 2027 einen ziemlich klaren Pfad aufgezeigt, wie sich die Umsätze entwickeln sollen. Und das ist auch richtig, weil du ja natürlich dann wieder in einen neuen Investitionszyklus kommst. Die müsste jetzt nicht alle 2 Jahre ausgewechselt werden. Aber nochmal, KI-Investitionen sind Hard Assets. Und das ist eben etwas anderes als das früher Geschäftsmodell vieler dieser Unternehmen. Alphabet hat darauf eine Antwort gegeben. Ich glaube, darauf wird der Markt auch insbesondere im Verlaufe der weiteren Berichtssaison schauen. Wann wird damit Geld verdient? Also wir investieren jetzt, weil wir dabei sind und wir haben eine große Vision und 2029 wird Geld verdient. Das wird nicht funktionieren. Diese Werte, zum Teil sind ja jetzt schon hart abgestraft, aber du musst sehr klar sagen, 100 Milliarden haben wir investiert. Diese 100 Milliarden werden zu diesem Return on Invest führen im Jahr 2027, 2028. Ansonsten sind das Aktien, die sehr, sehr schnell fallen können, wie wir in dieser Woche auch erlebt haben.
Sebastian, soll man einen Strich unter das Thema machen oder willst du noch etwas hinzufügen?
Ich kann abschließend noch 1-2 Sätze dazu sagen zur Bewertung. Ich habe mal reingeguckt, vielleicht interessant nach dem Kurssturz. Wir haben KGV aktuell für dieses Jahr von 16. Nächstes Jahr, weil der Gewinn ein bisschen zurückgeht, von 21, dann 2028 von 18. Durchschnitt über 10 Jahre liegt bei 29. Also Alphabet wird sehr, sehr günstig gehandelt und das bei prognostiziertem Umsatzwachstum für nächstes Jahr von 21%, dann von 18. Wie gesagt, der Gewinn nächstes Jahr wird zurückgehen aufgrund der Investitionen, steigt dann aber wieder um 20%. Also kurzum, fantastischer Wert. Wer interessiert ist, sollte sich zumindest mal die aktuellen Kurse angucken.
Okay, und damit gehen wir jetzt rüber zu Intuit. Da ist möglicherweise, ja, das ist halt, steht alles jetzt so ein bisschen auf dem Kopf, ne? Alphabet irgendwie top und ja, gut, jetzt 7%, das ist nicht schön. Das ist auch angesichts der Marktkapitalisierung, die Alphabet auf die Waage bringt, natürlich auch extrem. Intuit ist da ein paar Nummern kleiner. Sie bringen, Momentchen, 77 Milliarden auf die Waage. Und da haben wir ja jetzt die Frage mitgebracht, ob ja Intuit tatsächlich das erste große KI-Opfer ist. Und Sebastian, du bist unser Mann für den Kontext. Also insofern gebührt dir wieder das erste Wort.
Wenn alle sich ausruhen wollen und müssen, dann darf der Hell hier gleich wieder reinstarten.
Richtig, richtig.
Sehr gerne. Richtig. Also Intuit, ich hole mal alle ab. Wir sind year to date, also für das Jahr, nur für das Jahr in Dollar gerechnet, 56% im Minus, also heftiger Abverkauf. Und auch vorne, man muss sagen, natürlich Alphabet und Intuit sind jetzt nicht so vergleichbar, weil Intuit ist ja eher Softwarekonzern. Also was machen die? Die machen verschiedene Sachen. Zum einen Steuersoftware, das ist die sogenannte, das TurboTax-Produkt und das ist für die individuelle Einkommensteuer in den USA. Dann haben die noch etwas, das nennt sich QuickBooks. Das ist eine Art Buchhaltungssoftware für kleinere und mittlere Unternehmen und dann sind sie ja beteiligt, beziehungsweise haben 2021 Mailchimp noch gekauft, also einen großen Mail-Versender mit Marketingfunktionen. Und da ist natürlich die große Angst der Disruption, weil Marketing wird momentan in meinen Augen zumindest so disruptiert wie wenig zuvor. Also Marketing ist total in Bedrängnis geraten, natürlich durch KI und die ganzen Anwendungen. Was die Steuerthematik angeht, also ich spreche jetzt mal vom Fundamentalen, bevor wir dann zum Chart kommen. Aber wenn ich mir jetzt Intuit mal anschaue, beispielsweise bei Market Screener und nur auf die Zahlen reinschaue, dann ist das, wenn man mal KI ausblendet oder einfach sagt, man hat das nicht mitbekommen. Ich weiß, das ist jetzt natürlich nicht praktikabel, aber wir haben hier immer noch für nächstes Jahr ein Umsatzwachstum von 12%, 2028 von 11%. Das Net-Income von 22%, danach 16%. Wir haben ein 10-Jahres-KGV von 51, aktuell von 17, fallend auf 14, Free Cashflow steigend. Es gibt noch einige andere Metriken. Also das sieht aus wie ein Unternehmen, das krass unterbewertet ist. Warum ist es aber so in diese Bredouille geraten? Weil die ganze Welt Angst hat, dass durch Vibe-Coding und KI-Anwendungen alle jetzt eine Steuersoftware bauen. Ich persönlich bin da ein bisschen skeptisch. Also ich gebe meine Steuer immer meinem Steuerberater, weil bei mir ist es ein Haufen Zeug. Und ich würde auch sagen, ich nutze gerne KI, aber Steuer wäre das Letzte, wo ich eine Halluzination des KI-Modells will. Und hinterher, wenn das Finanzamt mir auf die Nerven geht, dann sagt Chatty oder sonst jemand, sorry, da habe ich dir leider eine falsche Antwort gegeben. Ja, und dann stehe ich da mit sechsstelligen Rückzahlungen. Also ich weiß nicht, ob Steuer so schnell disruptiert wird. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man aus diesen ganzen Steuer-Insights, die Intuit hat, vielleicht ein Modell trainieren kann. Also von daher, ich will jetzt nicht ausrufen, die Aktie zu kaufen. Der Chart ist dafür viel zu schlecht. Aber man könnte schon ein paar Dinge ins Feld führen, ob das jetzt wirklich das erste KI-Opfer wird, wie es der Markt preist, oder ob es eine Übertreibung ist. Aber wie gesagt, ich habe keine Position. Ich bin da noch in der Findungsphase und ich gebe gerne mal ab an euch.
Lieber bei The Dip-Hörer, der Sommer ist heiß und wir als By The Dip Team, wir sind es auch. Wir ziehen den kompletten Sommer durch für euch, ganz ohne Pause und halten euch konstant auf dem Laufenden über Aktien, Bitcoin, Gold und Silber. Wenn du unser Format magst, dann würden wir uns total freuen, wenn du uns abonnierst. Für dich ist es nur ein Klick und für uns sehr wertvolle Wertschätzung für unsere Arbeit hier. Also klick unbedingt den Abo-Button und jetzt weiter. Viel Spaß mit unserer aktuellen Ausgabe. Lars, der Ball gehört dir.
77 Milliarden Market Cap. Von daher bin ich mir noch nicht mal sicher, ob der Markt wirklich Intuit als Verlierer preist, sondern vielleicht gibt der Markt die gleiche Antwort wie ich derzeit. Ich weiß es nicht. TurboTax Live ist um fast 40% gestiegen. Das ist ein menschlicher Assistent, kostet natürlich auch ein bisschen mehr als diese Standardversion, ein menschlicher Assistent mit dem Einsatz von KI. Das kostet, glaube ich, monatlich 60 bis 70 Dollar. Und der Teil ist natürlich hochwertig, ist gestiegen. Der andere Teil, wo man es, ja, früher hat man bei uns vor 20 Jahren, ich weiß keine Ahnung, ob es heute noch Viso-Software gibt. Ich gebe auch alles immer dem Steuerberater, beziehungsweise der Steuerberaterin. Aber das ist eben so ein standardisiertes Programm, was bei dir mit durchgeht, nur in einem Drittel der Zeit, weil nirgendwo in der Welt Steuererklärungen so kompliziert sind wie bei uns. Aber das heißt, Intuit wird als eine Weiß-ich-nicht-Position gehandelt, weil 77 Milliarden Market Cap eben auch sagen, da wird noch einiges verdient. Und für mich ist es wahnsinnig schwer, genau diesen Punkt zu prognostizieren. Kann Intuit das nutzen? Und wird dieses Produkt hinsichtlich der Umsätze dann die Verluste aus anderen Bereichen, die natürlich viel leichter zu disruptieren sind, zumal das jetzt auch kein hochkomplexes Modell ist, was hier verwendet werden muss, wird es das ausgleichen können? Ich weiß es nicht. Und es gibt einfach, wenn ich eine derart begrenzte Visibilität habe, dann halte ich mich da raus oder warte zumindest, dass es klare Anzeichen gibt, dass hier auch operativ Intuit in den nächsten Jahren so gut dasteht, wie es momentan noch in den Schätzungen drin ist. Die Frage ist dann auch noch, ob Konkurrenzprodukte oder Wettbewerber das gleiche billiger anbieten können. Das sind schon ziemlich viele Wenns aus meiner Sicht.
Darf ich kurz noch? Also ich musste dahingehend widersprechen, Lars, für eine Weiß-ich-nicht-Position finde ich Intuit zu stark abgestraft. Also ich habe gerade mal geguckt, 70% Kursverlust seit den Hochs im Juni des letzten Jahres. Also das ist eher ein Unternehmen, das liegt schon im Sarg, nur die Nägel sind noch nicht eingeschlagen im Deckel. Also ich glaube schon, dass der Markt hier preist, da ist der Komplettuntergang im Gange. Also wenn ich mir diesen harten Abverkauf anschaue, für ein Weiß-ich-nicht würde ich eher eine Range erwarten, plus minus 10-20%.
Ja, aber das also, nach der gleichen Kategorie würdest du ja dann sagen, wenn Intuit vorher in der Hype-Phase $100 weiter gestiegen wäre, dann wären sie jetzt 85% gestiegen, dann wären sie jetzt auch kein klarer Kauf. Ich möchte ja nur den Status quo beurteilen, 77 Milliarden US-Dollar, das, was derzeit an KGV dafür bezahlt wird. Also wenn, dann stand sie vorher vielleicht ein bisschen zu hoch, so würde ich es eher sehen.
Ja, ich finde, ich kann beiden Argumentationen was abgewinnen. Also, dass sie zu hoch standen, das würde ich auch unbedingt unterschreiben. Ich finde auch, dass die Chancen jetzt zumindest mal die nächsten Jahre ganz gut stehen, dass sie diese Zahlen, die hier auch bei Market Screener über die Analysten noch reingespielt werden und geguided werden, dass sie da zumindest eine Chance haben, das auch zu erreichen. Also, punktum, die wachsen. Und Entschuldigung, ganz kurz. Also, ich entschuldige mich, dass das hier gerade so ein bisschen nervig ist.
Das sind ein Team, das macht
gar nichts. Mir die Nase so ein bisschen läuft. Also, um es nochmal kurz aufzugreifen. Also, Intuit, ich glaube, dass das wirklich zumindest mal temporär noch ein antizyklischer Zock sein könnte. Wie so vieles aber auch in der Softwarebranche gerade. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es unbedingt Intuit sein muss oder ob man da vielleicht auch noch auf was anderes setzen kann. Denn Fakt ist, ich habe das heute Morgen, nur weil ich es mal wissen wollte, ob Gemini so zumindest mal so leichte Steuersachen und die kostenlose Version von Gemini, also ich meine, da gibt's ja auch schon Abo-Modelle, also zumindest mal für Firmen. Und da habe ich mal so ein paar Zahlen eingeklickert und tatsächlich kam da eine relativ genaue Abrechnung dabei heraus, die quasi, also ich habe mich mal an echten Zahlen orientiert und an echten Abrechnungen und ja, da kamen ähnliche Ergebnisse raus. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob so etwas auch im Steuersoftwarebereich für größere Unternehmen dann letztendlich valide ist. Aber das spräche zumindest mal dafür, dass Large Language Models, also das Textgeschäft von denen, zumindest mal angreifen könnte. Oder dass Intuit eine sehr gute Möglichkeit hat, das auch selber zu integrieren. Und das ist, glaube ich, das, was gerade halt auch diese gewisse Ungewissheit darstellt.
Und das ist aber, finde ich, der Trigger perspektivisch. Ich weiß nicht, ob es so kommt. Aber jetzt einfach in Chatty mein Steuerzeug reinzukippen, was ich gesagt hatte, und darauf zu vertrauen, dass es richtig ist, das wäre mir zu heikel. Aber ein spezialisiertes Steuerunternehmen, die bekannt dafür sind für Software, deren KI das zu geben und ich habe das Vertrauen, dass es richtig ist, das ist der Trigger. Aber irgendwas zusammengeschraubtes selber und vibe gecodetes würde ich nie beim Finanzamt einreichen, weil dafür ist das Risiko zu groß. Also der Vertrauensburggraben ist vielleicht das, was Intuit retten könnte.
Den letzten Schritt, den gebe ich dir auch, den würde ich auf jeden Fall nicht machen. Aber was die Leute alles in die KI reinhauen, also seine Daten reinzuhauen, um mal zu fragen, könnte man dies, könnte man das, das werden sicherlich viele machen. Du wirst dann nicht den Abschluss damit machen. Und ich würde gern deswegen mal, weil sie eine ähnliche Größenordnung haben und sich in einer ähnlichen Situation befinden, wenn ich mich dann entscheiden müsste, ich bin weder in die eine noch in die andere Aktie investiert, zwischen Intuit und Adobe, die ich sehr viel genauer einordnen kann in ihrem Bereich, wo könnten sie disruptiert werden, wo sind sie aber vielleicht auch potenzieller Gewinner, dann würde ich mich eher für eine Adobe entscheiden als für eine Intuit.
Okay, also das heißt hier tatsächlich drei Blickwinkel, die ja, in die ähnliche Richtung gehen, sagen wir es mal so. Also ich glaube, hier blickt jetzt nicht einer nach links und einer nach rechts. Also in die ähnliche Richtung gucken wir, aber halt vielleicht mit unterschiedlichem Blickwinkel tatsächlich. Also ich glaube, so kann man das hier ganz gut zusammenfassen. Dann lasst uns auch mal rübergehen direkt zum Thema Nummer 3, Netflix. Da haben wir die große Frage mitgebracht, ändert sich alles? Und ja, Sebastian, ich weiß, das ist jetzt mein Thema, aber um jetzt am Anfang auch nicht zu viel zu reden oder die These hier auszubreiten, zumal ich jetzt sowieso wieder zum Taschentuch greifen muss. Könntest du das ganz kurz übernehmen, bitte?
Mache ich sehr gerne. Also wir wollen jetzt nicht unbedingt Netflix und die Zahlen einordnen. Im Übrigen, da hatten wir in der App ein sehr, sehr gutes Posting von Jürgen, auch am Freitag nochmal mit dem Gesamtkontext zu Netflix. Sondern uns ging es darum, und das fand ich sehr spannend, Lars hat ja gesagt, wir haben eine wöchentliche Telco, sogar mehrere. Und wir alle drei hatten in dieser Woche Beobachtungen gemacht zu KI-Produktionen im Serien- und Filmbereich. Und da kam natürlich die Frage auf, kann das für einen Wert wie Netflix, der, wenn man den Chart anschaut, ja, richtig krass fällt momentan, ist das vielleicht etwas, was Netflix helfen kann? Das heißt, mehr KI in der Produktion, ist das eher positiv? Oder ist das eher etwas, was sich negativ auswirken kann, weil alles überschwemmt wird? Und bevor ich ausführe, Lars, willst du rein? Timo, willst du deinen Take machen?
Lars, soll ich? Komm, ich jump hier mal rein. Also, mein Take ist, und deswegen bin ich auch auf das Thema gekommen, Ben Affleck hat ja jetzt Netflix eine Firma, die er mitgegründet hat, also der Schauspieler Ben Affleck, Netflix eine Firma verkauft.
Wen denn sonst? Also welchen Ben Affleck hättest du sonst gemeint, wenn nicht den Schauspieler? Gibt es da ja, noch einen in der Kneipe bei dir, oder?
Ja, ja, da gibt's einen. Aber der sieht eigentlich eher aus wie Matt Damon. Also dem traue ich da auch nicht so richtig über den Weg. Also, aber Ben Affleck, der Schauspieler, nur um das nochmal, also es kann ja sein, dass es noch irgendwie einen Sportbereich gibt oder tatsächlich einen Unternehmer, der hat Netflix eine Firma verkauft, die er selber mitgegründet hat, und zwar machen die halt so Nachdrehs obsolet. Also bedeutet, wenn irgendwelche Szenen nicht vernünftig geklappt haben im Dreh und dann die Schauspieler eigentlich wieder rangekarrt werden müssten und das komplette Filmteam und das Setting, alles muss eingeleuchtet werden, die Kameras etc., das ist teuer. Und das löst diese Firma jetzt über KI, also bedeutet Nachdrehs entfallen, du kannst also auch Postproduktionen offenbar dann mit KI machen, und wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, dann ist das sogar wohl ein Projekt, mit dem sogar komplette Filme höchstwahrscheinlich irgendwann möglich werden. Und das ist natürlich der feuchte Traum aller großen Studios und aller Content-Plattformen, dass man dann also ja die ganzen doofen, teuren Schauspieler und die Gewerke nicht mehr braucht, sondern dass man dann halt sich ein Drehbuch nimmt und das dann also über KI einfach komplett produziert. Mein Take dazu ist, dass das auf absehbare Zeit von der Nutzerseite her nicht gutiert wird. Also im popkulturellen Bereich, da vollständig Produkte mit KI zu produzieren, wird aus meiner Sicht keine breite Akzeptanz finden. Also Bücher, Songs, da merkt man es jetzt schon. Also wenn auch nur der leiseste Verdacht besteht, dass irgendwie ein Buch mit dem Einsatz von KI erstellt wurde oder sogar komplett, dann kriegst du dann einen großen Shitstorm. Die GEMA sagt, wir kriegen aktuell so täglich 75.000 KI-Songs in die Anmeldung. Ich glaube nicht, dass das alles so ganz große Würfe sind. Und beim ersten Film glaube ich, dass das halt der komplett KI produziert wird und dann also auch in die breite Masse rausgetragen wird. Also nicht nur irgendwie so ein Nischenprojekt bleibt. Da wird das ein Mega-Event werden und alle werden drauf gucken und das wird ein medial ein großes Thema. Und dann der 10. KI-Film, den interessiert dann schon keiner mehr. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das wird dann eher auch negativ ankommen, weil ich glaube, bei Kunst willst du ja auch so etwas wie Wahrhaftigkeit und den menschlichen Faktor haben und Erfahrungen und so weiter. Und ich glaube, dass jetzt gerade auch so ein Film wie die Odyssee von Nolan, okay, geschenkt. Nolan ist natürlich so ein Faktor für sich, also der größte Regisseur aktuell zumindest, also noch weit vor Spielberg und Tarantino und anderen, dass der sehr viel handgemacht hat und eben sehr wenig auf Special Effects und Greenscreen gesetzt hat. Und insofern glaube ich, um sie jetzt auf den Punkt zu bringen, Effizienzgewinne, ja, die werden in der Postproduktion entstehen über den Einsatz von KI, aber komplett KI-generierte popkulturelle Produkte die werden höchstwahrscheinlich auf der Nutzerseite keine Akzeptanz finden, auf absehbare Zeit. Und insofern ist das aus meiner Sicht aktuell ein Nullsummenspiel. Wie ist euer Blick darauf?
Die Frage ist, und ich, wenn das hier als Untertitel für diese Podcast-Folge steht, dann lebe ich gerne damit. Ich weiß es nicht. Die Frage ist, ob ich ein Investment haben möchte, wo ich mich darauf verlasse, dass mein Geschmack und Anspruch, und Timo, ich nehme dir die Objektivität durchaus ab, keine Frage, also darum geht's gar nicht. Das kann durchaus genauso kommen, ich kann es mir auch vorstellen, aber ob ich ein Investment haben möchte in meinem Portfolio, wo ich sage, wahrscheinlich wird diese Art der Produktion jetzt kurzfristig oder auf Sicht der nächsten Jahre noch keine große Rolle spielen. Ich erinnere mich an Martin Scorsese, der gesagt hat, als diese ersten CGI-Filme rauskommen, sagte, das will kein Mensch. Entweder wollen die Leute Wahrhaftigkeit oder sie wollen einen animierten Film sehen, aber sie wollen nicht verwirrt werden, indem sie nicht mehr wissen, was ist Fantasie und Realität. Und dann folgte eine Dekade, in der, glaube ich, von den 10 erfolgreichsten Filmen 9 irgendwelche aus dem Marvel-Universum waren. Und die Menschen kamen mit CGI offensichtlich besser zurecht als mit 3D. Das war sehr anstrengend. Also, was mich aber noch wichtiger ist, ist die Frage, wer gewinnt den Wettbewerb, was die Zuschauerverweildauer, die Sehzeit angeht? Denn der größere Konkurrent ist für mich nicht Apple Plus, Prime und so weiter, sondern ist, was euch ja freuen wird, YouTube. Und YouTube wächst deutlich schneller als Netflix. Übrigens ist YouTube auch für Netflix ganz positiv, weil die einen riesen Kanal haben dort. Und das ist für mich die große Frage. Nicht, dass Netflix in 10 Jahren noch da sein wird. Ich glaube, mittlerweile haben sie gesagt, sie können sich sogar einen Free-Channel vorstellen mit Advertisement und also mit Werbung und so weiter. Die Frage ist, verdient Netflix eine andere Bewertung als andere Streaming-Anbieter oder als eine Fox oder was auch immer? Und wenn sie diese Premium-Bewertung eben nicht mehr erhalten, so wie aktuell, dann werden sie so in diesem Wettbewerb mitschwimmen, aber werden nicht mehr zu dem Wachstum zurückkehren, was sie mal hatten.
Okay. Sebastian, was ist dein Blick darauf?
Ich finde, ihr seht es ein bisschen eng mit 0 und 1. Also vielleicht auch du, Timo, weil diese Massen an KI-Sachen, also ich bin da auch pessimistisch, dass wir eine Überschwemmung von KI-Zeug sehen werden. Aber wenn ich es mal runterbreche auf Netflix, ich weiß gar nicht, ob es sinnvoll ist, dass man reine KI-Serien macht mit Prompting und ohne wirkliche Schauspieler und allem, sondern ich glaube eher in der Produktion, also wie du schon ausgeführt hast am Anfang mit der Übernahme des Unternehmens von Ben Affleck. Netflix hat ein Budget pro Jahr pro oder für Filme und Serien von um die 20 Milliarden Dollar. Das heißt, wenn du da mit KI 10% Effizienzgewinne hebst, hast du schon mal 2 Milliarden. Die kannst du entweder als Gewinn ausweisen, die kannst du für neue Serien ausweisen oder für Filme oder was auch immer. Und dann sehe ich meine, wir sind ja in einer super schnelllebigen Zeit. Also ich kann mir gut vorstellen, dass du mit KI auch schneller auf Trends reagieren kannst, was die Zuschauer wollen. Und dass du natürlich mit KI auch entsprechend mehr Output hast. Das heißt, klar wirst du mehr Serien produzieren mit KI-Unterstützung, um zu gucken, was kommt denn an. Also es ist ja nach wie vor keine Wissenschaft zu sagen, welche Serie schlägt ein und welche nicht. Und dass du da einfach mehr produzieren kannst und gucken, was kommt an, was stampfe ich wieder ein. Also ich sehe das positiv. Ich bin nicht in Netflix investiert, aber ich kann dem durchaus positive Aspekte angewöhnen, dass man hier mit KI einfach mehr Gewinn macht, effizienter wird, vielleicht auch Kosten einspart, dass eine Serie nicht 20 Millionen Dollar kostet, sondern 15. Also ich sehe die Entwicklung positiv, aber, und da hat Lars natürlich auch einen Punkt, Netflix ist ja auch nicht der Einzige in dem Spiel. Also die anderen werden dann auch mit KI arbeiten und die Frage ist, ist dann so ein Race to the Bottom? Also hat am Ende dann keiner was verdient, aber am Anfang könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus in der Marge sich auswirken wird, wenn man einfach Geld einsparen kann, weil du weniger Nachproduktion brauchst, du kannst Szenen nachbearbeiten, es gibt Netflix-Serien, da sind Szenen drin, die wären ohne KI gar nicht vorhanden. Also ich sehe das erstmal als positive Entwicklung.
Bin ich der Einzige, der jetzt immer noch nicht weiß, was Sebastian von Netflix hält? Also A, ich will mal ganz kurz festhalten, ich weiß es nicht, ist das Gegenteil eines binären Standpunkts. Aber ich habe versucht, dir zu lauschen und gedacht, jetzt rutscht er ab in die Politik. Also du siehst da positive Aspekte. Die Aktie wird sich aber nicht kaufen, aber man kann sie sich durchaus mal ansehen. Meine lieben Damen und Herren, ich bin offen für alle Koalitionen. Hauptsache, sie geben mir ihre Stimme. Ich weiß Sebastian nicht, was Kurz du jetzt von Netflix hältst.
Sebastian Kurz hat sich als Sebastian Hell verkleidet und hat eingeschlichen.
Ich wollte gerade sagen, in Berlin sind ja ein paar Stellen vakant. Also, was ich sagen will, ist, ich bin nicht investiert in Netflix. Ich habe es momentan nicht vor, weil die Aktie mir charttechnisch auch nicht gefällt. Aber Ich sehe in diesem KI-Trend positive Auswirkungen auf Netflix, was nicht ausschließt, dass ich die Aktie auch mal aktiv oder taktisch ins Depot nehme. Ist jetzt für mich kein langfristiger Wert. Ich will in diesen ganzen Streaming-Wars unbedingt nicht rein, weil Amazon ist da drin, Apple ist da drin. Aber die KI-Auswirkungen sehe ich im Moment als positiv für Netflix.
Ich glaube, um Scorsese nochmal, ich habe mir nämlich da Gedanken gemacht, jetzt gerade Lars. Also ich glaube, Scorsese hat aus einer künstlerischen, kreativen Brille auf das Thema geschaut und nicht aus einer Investorenbrille. Vielleicht ist das bei mir ein bisschen vermengt. Das weiß ich nicht. Das ist jetzt mein blinder Fleck. Ich würde aber schon sagen, dass ich halt zumindest diese beiden Seiten, die ja für das Geschäftsmodell von Netflix und natürlich den anderen Streamern und Content-Plattformen wichtig sind, hier mit eingebracht habe. Also einerseits die Produktionskosten für deren Inhalte. Ja, und Sebastian hat ja da die Losgröße schon genannt, aber dann halt auch die Nutzerakzeptanz, weil das ist ja dann, das bestimmt ja deine Pricing Power, das bestimmt die durchschnittliche Wiedergabedauer, wie viel Zeit verbringst du dort, das bedingt wieder deine Monetarisierungsmöglichkeiten über Advertising und so weiter. Also insofern, ich glaube, Sebastian hat da den validesten Standpunkt. Quasi ja, die heben kurzfristig Effizienzgewinne und die werden das nicht überpacen, dass die halt direkt alles nur mit KI machen, sondern vielleicht auch da so ein gewisser Gewöhnungseffekt und wahrscheinlich werden sie auch auf die Qualität achten und so. Vielleicht hebelt das dann meinen eher etwas pessimistischeren Blick auf die Nutzerakzeptanz dann wieder aus, indem sie es halt so nicht hart reingeben und dann mal gucken, was der Markt draus macht oder die Nutzer, sondern dass sie es halt vielleicht also immer mehr KI zum Einsatz bringen und dann halt ja das sozusagen als so eine Art schleichenden Prozess gestalten. Also
ja, kann ich unterschreiben. Ich möchte zwar festhalten, dass es genau der gleiche Standpunkt ist wie ich weiß es nicht, aber klingt auf jeden Fall eleganter.
Ja, also klar, man kann jetzt mal sagen, so Prognosen, die Zukunft betreffen, muss man immer sagen, ich weiß es nicht, aber dafür sind wir ja hier, um Prognosen aufzustellen, unter anderem. Das stimmt natürlich. Aber hey, ich finde das auf jeden Fall sehr gut, dass du heute so knallhart einfach raushaust. Ja, ich weiß es nicht.
Mal sehen, ob es noch mehr kommt. Vielleicht geht
ja, ich genau. Ich bin
jetzt, das erleichtert also auch die Vorbereitung.
2-0.
Sehr.
Genau. Und ich finde, da schwingt auch so ein leichtes, eigentlich ist es mir auch scheißegal mit. Aber das unterstelle ich dir jetzt.
Ja, aber das ist bei uns allen so, dass uns einige Werte einfach egal sind, die aber andere super spannend finden. Ja. Das ist ja. Meine Güte, das
stimmt.
Kommt jeden Tag vor.
Das stimmt. Absolut, absolut. Aber damit machen wir jetzt auch einen Haken an Netflix. Wir haben jetzt die Hörerfrage von Christian mit dabei. Ja, die richtet sich an dich, Sebastian. Hey Sebastian, wann läuft Luxus wieder? Ja, klär uns auf.
Frage. Also ich führe mal aus, wir haben ja nächste Woche, direkt am Montag, Zahlen von LVMH und am Mittwoch, wenn ich es noch im Kopf habe, müsste Hermes melden. Was wir aber schon mal positiv vorab sehen, ich bin jetzt mal auf der fundamentalen Seite, Richemont hat Zahlen gemeldet, die sind zwar eher so im Uhren- und Schmucksegment, aber die waren sehr gut, auch teilweise deutlich positive Überraschungen bei den Verkäufen, auch in China. Und interessanterweise, ich habe gelesen, das fand ich wirklich spannend, der SpaceX-Börsengang kann dazu führen, dass 4 Milliarden Dollar in die Luxusmodeindustrie oder Luxusartikelindustrie gepumpt werden, weil so viele Leute so reich wurden. Und man sieht auch anhand der Verkäufe in Luxusboutiquen, beispielsweise Hermes, dass die, ja, wen wundert es, die Krypto-Leute da nicht mehr auftreten, aber immer mehr aus dem Tech- und KI-Bereich kommen. Also kurzum, was ich sagen will, wenn Bitcoin und Krypto wieder läuft, das ist jetzt ein Thema für eine andere Folge, aber wenn die Aktien wieder laufen, solange KI läuft, solange Chips laufen, und ja, momentan sieht es jetzt gerade nicht davon aus, zumindest oder nach aus dieser Woche, aber wenn die Trends wieder kommen, ist das erstmal positiv für die Luxusmodeindustrie. Ja, Lars, ich sehe deinen skeptischen Blick, den habe ich nicht verpasst. Wenn ich mir den Chart mal angucke, dann muss ich sagen, LVMH ist rausgefallen aus einem wirklich langfristigen Aufwärtstrend, ist so knapp drunter gegangen, das hatten wir zuletzt mal vor der großen Finanzkrise, aber wenn wir jetzt unter 440 nochmal drunter fallen und schließen, dann ist auf jeden Fall der Chart weiter angeschlagen, muss man ganz klar sagen. Eine Hermes, finde ich, hält sich aktuell deutlich besser, aber auch da würde ich einen Schlusskurs unter 1055 nicht mehr sehen wollen, aber Hermes momentan so attraktiv bewertet, wie seit über 10 Jahren nicht mehr. Also ich versuche eine Antwort dran zu machen. Mode, Luxusmode momentan läuft nicht, das sieht man auch anhand der Charts. Wir haben aber Frühindikatoren, dass es besser werden kann, vor allem anhand der Verkäufe. Ich bleibe trotzdem überzeugt von beiden Werten, aber Das sind zwei Werte von 40 Aktien in meinem langfristigen Depot. Also ich drücke jetzt die Überzeugung nicht aus, dass ich Hermes und LVMH damit 50% gewichtet habe, sondern eher beide zusammen, ich müsste mal gucken, mit eher 3 oder 4% aktuell. Also von daher, das sind für mich Geschäftsmodelle mit einem krassen Burggraben, die aber momentan, muss man auch ehrlich sagen, nicht gefragt sind. Aber das ist genau die Phase, wo man sich solche Werte anschauen sollte. Die kommen wieder.
Lars, was war denn dein skeptischer Blick? Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
Stimmt schon, ich habe die Korrelation, also ob man Luxus kauft, weil man hofft, dass, also wenn ich einen Turnaround in Krypto, den ich für wahrscheinlich halte, spiele, dann wäre mir der Umweg vielleicht ein bisschen zu groß, aber man kann es als Argument selbstverständlich nennen, also durchaus. Wer da kauft die Klientel von LVMH, wobei das, meine ich, über die Kontinente oder die Märkte hinweg noch ein bisschen unterschiedlich ist, aber insbesondere auch über die Marken hinweg. Sei mal dahingestellt, 2025 war eben praktisch kein Wachstum mehr, oder ich habe es mir rausgesucht, ich glaube 1% organisches Wachstum noch. Das ist eben absolut nicht LVMH-like. Und ich könnte jetzt noch ein bisschen, ich fühle mich persönlich betroffen, weil ich heute aus einer aktiven Position LVMH rausgeflogen bin, ausgestoppt worden bin. Denn LVMH hatte eine sehr interessante charttechnische Situation, die, und Börse ist nun mal Wahrscheinlichkeit, zu einem Anteil von weit über 50% zur Oberseite hätte gerne aufgelöst werden sollen. Diesmal war es anders, deswegen habe ich den Verlust realisiert. Und das kann man an der Stelle vielleicht auch mal sagen. Ich werde dann auf die Zahlen schauen, wenn die kommen am Montag, und wenn LVMH dann 15% zur Oberseite gibt, dann freue ich mich für alle Investierten. Aber wenn ein Stop erreicht ist, dann ist ein Stop erreicht. Und Kontrolle des Risikos funktioniert natürlich nur, wenn ich dann auch reagiere. Und alles, was in der Zukunft kommt, wird mir entweder dann Bestätigung oder nicht geben. Aber da gibt es für mich überhaupt gar, da ist in diesem Vorgang ist nicht mal, sind nicht mal 2 Sekunden, sollte ich vielleicht doch lieber. Weil das wäre Zocken auf die Zahlen, das mache ich nicht. Und ich glaube, der Markt wartet, da gebe ich Sebastian recht, wartet auf eine fundamentale Bestätigung für einen Turnaround. Die Situation weder in China, in den asiatischen Märkten, haben sich eigentlich im letzten Quartal so großartig nicht verändert. Deswegen wäre es zumindest mal eine Spur Optimismus zu sagen, bei diesen Quartalszahlen werden wir ja sehen, es wird besser. Aber who knows? Und dementsprechend bin ich Stand jetzt in keiner dieser Aktien mehr investiert.
Und ergänzend noch, wir haben natürlich noch den Iran-Krieg. Das drückt natürlich auch auf den ganzen Konsum und die Laune im Nahen Osten, muss man auch sagen. Und ich will noch kurz ausführen, warum ich auch auf Aktien und Bitcoin schaue. Wenn man mal guckt, der Chip-Sektor ist ja in Korea brutal geboomt. Also was da an gehebelten Positionen vorhanden ist, ist Wahnsinn. Und da sieht man direkt, wie die Leute auch Ferraris kaufen. Also es ist schon eine starke Korrelation zwischen natürlich wachsendem Vermögen. Immer mehr Millionäre entstehen und die kaufen dann Luxus. Das ist jetzt natürlich nicht nur ein Fakt, aber wo haben denn Leute mit Geld ihre Investments in Aktien, teilweise in Krypto, in Immobilien? Und wenn die Werte steigen, naja, dann sieht relativ zum Gesamtvermögenszuwachs eine Handtasche für 10, 15, 20.000 nicht so krass mehr aus. Ich weiß, was ich hier sage, aber davon lebt natürlich ein Hersteller wie Hermes oder auch LVMH.
Ja, wie wichtig ist denn das China-Thema? Also ich habe es jetzt noch nicht so richtig rausgehört. Also in der Tendenz, ja, oder?
LVMH sehr stark, also die sind stark China-abhängig. Und das ist natürlich ein Wachstumsmarkt. Also du hast auch Mode, ist teilweise, zeigen Studien, ist ja in Asien noch ein viel größeres Thema als bei uns, dass du einfach Luxusartikel hast. Und da ist der Konsum wirklich deutlich zurückgegangen. Und das war ja auch lange so ein Wachstumsmotor. Also wenn ich auf die Zahlen schaue, schaue ich vorwiegend auch aufs China-Geschäft. Und die waren bei Richemont, die haben schon gemeldet, positiv. Die sind jetzt allerdings eher im Schmuck- und Uhrenbereich. Das heißt, das wäre jetzt für die LVMH-Tochter Tiffany ein Ding, aber wenn die Chinesen mehr Schmuck und Uhren kaufen, vielleicht kaufen sie dann auch mehr bei anderen Luxussachen. Also, aber China ist eigentlich das Ding, wo viele drauf gucken, ob sich da ein Turnaround ergibt gerade.
Gibt es eigentlich überhaupt irgendeinen Player im Luxusbereich, der gerade läuft? Also Ferrari hat Probleme, LVMH hat Probleme. Gibt's? Ist irgendwer gerade stark unterwegs?
Börsennotiert glaube ich nicht. Also auch die Uhrenhersteller, die börsennotiert sind, die großen Konzerne und die separat überhaupt gehandelt werden. Zum Teil sind die ja Teil von Konglomeraten. Ich glaube, börsennotiert läuft Luxus nirgendwo, ne?
Ich gucke gerade.
Aber nicht also Luxus läuft auch nicht. Also Temu Schrott, Shein Schrott läuft auch nicht an der Börse. Also der Trigger wäre, wenn alle Temu LVMH-Käufer das Original kaufen. Aber kann sein, dass es nicht die gleichen Käuferschichten sind. Ich weiß es nicht. Ich nehme es aber an.
Ja. Sebastian, du wolltest noch.
Ich habe gesagt, Richemont wäre das so ein Wert, der hat eine relative Stärke. Also wenn du auf die Aktie momentan guckst. Aber wenn ich so gucke, Brunello, Cucinelli und die anderen, also da ist jetzt nicht, also ich würde sagen, LVMH ermessen sind jetzt nicht Ausreißer, sondern eher Bestätigung der Schwäche.
Ja, ja, okay.
Für meinen Sohn wäre Nvidia auch ein Luxuswert, weil
immer relativ.
Also die Grafikkarten kosten richtig Asche.
Ja, VW dann ist ja auch unter Druck.
Siehste.
Luxus Tat. Ist relativ, ja?
Ja, es ja, ist immer 100%. Aber die Grafikkarten, die waren früher schon, also als ich früher noch gegamed habe, ich glaube, Nvidia war die GeForce, richtig?
Mhm. Echt, und du warst Gamer, Sebastian?
Ja, aber jetzt nicht so hart.
Mahjong auf dem iPad ist für ihn Gaming.
Nein. Ich habe immer Quake gezockt und Quake war ja wirklich ruckelig und deswegen hat ja Nvidia damals auch die GeForce entwickelt. Eigentlich für Quake, damit das Spiel besser läuft. Und daraus ist eigentlich der Hype entstanden, den wir jetzt sehen. Also dank den Quake-Entwicklern damals.
Ja.
Also, ich hatte mir für Quake sogar ein Handbuch mal in England gekauft.
Das ist so eine wichtige Information, die werde ich mehr
gut nutzen. Das ist, gut, dass du es reingebracht hast, sonst wäre ich
es nicht ernst genommen habe. Gekommen.
Super. Aber hey, ich glaube, viel mehr Ernsthaftigkeit können wir jetzt hier auch nicht mehr reinbringen. Lass uns mal, also zu LVMH, lass uns mal rübergehen zu Roche und AstraZeneca. Das ist ein Aktienduell. Das hat unser lieber Kollege Stefan mit reingebracht. Es ist auch so ein KI-Thema ums Eck. Und ja, Sebastian, dir gehört wieder die Bühne.
Gut, ich liefere mal den Kontext. Warum kommen wir auf ein Duell, und zwar zwischen Roche und AstraZeneca? Weil beide, und ich muss hier mal auf meine Aufzeichnungen schauen, in letzter Zeit, das heißt in den letzten 12 Monaten, KI-Unternehmen übernommen haben, um damit natürlich effizienter in der Forschung zu werden. Und es gibt in der Pharmabranche ein Gesetz, das nennt sich Arum's Law. Das ist Moore's Law, andersherum geschrieben. Was bedeutet das? Interessanterweise bedeutet Arum's Law, dass innerhalb der Pharmabranche die Entwicklung eines neuen Medikaments alle 9 Jahre sich im Preis verdoppelt. Das heißt, es muss immer mehr Geld ausgegeben werden, um ein neues Medikament zu entwickeln. Und da reden wir von Milliarden. Und da ist es natürlich interessant, ähnlich was wir vorhin hatten, auch ein bisschen bei Netflix, ob mit KI-Startups, die jetzt eingegliedert werden in diese Konzerne, und Roche und AstraZeneca sind da relativ aktiv dabei, einfach die Kosten gesenkt werden, dass man auch die Pipeline mehr auffrischen kann. Und da haben wir uns gedacht, okay, wir schauen mal rein. Und wenn ich mal so den Kontext bringe, also Roche hat PathAI übernommen für $1 Milliarde und ein weiteres Unternehmen, das nennt sich Prescient Design. Und da ist der Fokus auf die Auswertung, und zwar KI-gestützt, von Gewebeproben und besserer Krebsdiagnostik. AstraZeneca hat Modella AI übernommen, Kaufpreis wurde nicht gesagt. Und da versucht man auch mit einer zusätzlichen Partnerschaft mit Nvidia beispielsweise in der Krebsforschung und auch in der Wirkstoffsuche gegen gewisse Krankheiten einfach vor die Kurve zu kommen und effizienter und schneller zu werden. Was wir jetzt natürlich, und ich denke, keiner von uns beurteilen kann, ob daraus sich etwas erwachsen wird. Aber es ist schon mal interessant, dass wir hier ein paar Pharma-Werte haben, die in KI aktiv investieren. Das ist ja auch so die These, warum ich in Biotech mit Bayer Plus investiert bin, weil ich sage, zum einen haben wir die Patentklippe. Das heißt, die großen Unternehmen müssen Biotechnologieunternehmen übernehmen, um einfach die Produktpipeline zu erweitern. Zum anderen haben wir aber auch im Biotech-Sektor natürlich mit KI das Potenzial, dass das schneller entwickelt wird, wodurch diese Unternehmen natürlich schneller wieder ein Übernahmekandidat für Big Pharma werden. Also von daher, dieser Trend ist hoch, hoch spannend. Bevor ich jetzt aber noch dazu komme, welche von den beiden Werten ich spannender und interessanter finde, gebe ich mal gerne an euch noch ab.
Lars, bist du in einem der beiden Werte investiert, wenn ich dich mal ganz direkt fragen darf?
Ja, ich bin in Roche investiert im Rahmen meines Dividendendepots und deshalb, weil Roche für mich der konservativere Wert ist. Und bei Roche gefällt mir, da muss man immer wieder drauf schauen bei der Beurteilung von Pharmaunternehmen, wo sind wir im Patentzyklus? Und Roche hat eine ziemlich bereinigte, also die haben den großen Umbruch bereits hinter sich. Dann muss im Regelfall so ein Unternehmen investieren, neue Übernahmen, neue Wirkstoffe. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Das wird nicht alles in-house gemacht. Der Markt sagt, oh, der Fremdkapitalanteil steigt. Und wenn man dann Glück hat, dann sinken die Zinsen gerade. Das ist nicht so schlimm. Wir haben aber bei Roche gesehen, dieser Umbruch im Patentzyklus kam in einer Phase, waren die Zinsen relativ hoch. Und dementsprechend sind auch die Abschläge höher gewesen. Aber für die nächsten 10 Jahre, und so weit muss man ja vorausschauen, sehe ich eine, Roche ist kein Wert, der sich dann mal eben in 2 Quartalen verdoppelt. Aber es sei denn, wir haben massive Abschläge vorher. Aber die Dividende soll wieder sehr deutlich steigern. Es gibt ein paar sehr interessante Wirkstoffe, die in den nächsten Jahren die Anwendungsreife finden. AstraZeneca bin ich indirekt beteiligt, weil Investor AB, habe ich hier schon mal vorgestellt, die schwedische Beteiligungsgesellschaft, hat als drittgrößte Position, ich glaube aktuell 12 oder 13% AstraZeneca. Insofern wünsche ich beiden Unternehmen viel Erfolg. Und ich finde auch, beide Unternehmen sind sehr gut aufgestellt. Deswegen ist das Duell nicht so leicht zu entscheiden.
Ich gehe mal ganz kurz weg von dem Duell, weil, Sebastian, KI, wenn das der Trigger ist, um hier ein Investment zu tätigen, Effizienzgewinne und so weiter, also müsste man nicht eigentlich dann eher auf einen Sektor-ETF gehen, weil man ja vielleicht aus der Einzelaktienanalyse gar nicht so valide herauslesen kann, wo KI denn besonders hohe, besonders hohen Mehrwert stiftet.
Du kannst natürlich bei der Einzelaktienanalyse drauf schauen, wer macht was bei KI. Deswegen ja dieses KI-Pharma-Aktienduell Roche gegen AstraZeneca, weil beide sind ja gar nicht sauber zu vergleichen. Also AstraZeneca ist ja eher Medikamentenhersteller und Distributor. Bei Roche hast du Medikamentenherstellung, Vertrieb, aber auch noch die Entwicklung der Tests, um herauszufinden, welche Patienten welche Krankheit haben und welche Medikamente brauchen. Aber beide sind zumindest im Pharma-Bereich, was KI angeht, sehr, sehr aktiv. Aber du hast recht, ich würde da eine Stufe sogar zurückgehen, was ich vorhin durchklingen habe lassen, und im Biotech-Sektor gucken, weil da kann KI in diesem sehr spekulativen Sektor ja wirklich was heben. Aber wir müssen auch eins sagen, wenn ich hier einen Text mit KI generiere oder auch Vibe-Coding mache oder was auch immer, dann ist das das eine, und im schlimmsten Fall bei einer Vibe-gecodeten Software, dann greift mich der Hacker an, schlimm genug. Aber bei einer KI-entwickelten Medikamenten oder bei einem KI-entwickelten Medikament, da muss ja auch geguckt werden, verträgt das der Patient oder hat der Nebenwirkungen? Das heißt, du kannst vielleicht die Entwicklung mit KI deutlich beschleunigen, was positiv wäre, aber du musst ja trotzdem anhand der klinischen Studien gucken, ob sie Leute noch vertragen. Also man kann Effizienzgewinne da sicherlich heben, aber nur zu einem gewissen Teil, weil du musst ja auch gucken, ob es der Körper dann verträgt. Das kann die KI niemals vollständig testen, denke ich.
Ja, klar. Ja.
Aber wer da was macht, ist ein Gewinner in meinen Augen.
Sorry. Der KI-Wert bei Pharma schlechthin ist derzeit Eli Lilly. Also der CEO, muss man fairerweise sagen, ist wirklich gut vorgetragen. Ich würde jetzt beinahe sagen, bevor er über GLP-1-Umsätze spricht, die sind bei Eli Lilly gut, spricht er immer wieder über die KI-Möglichkeiten, weil Eli Lilly hier auch sehr viel investiert. Das Unternehmen, auch dazu sagen, ist ein gutes Stück höher bewertet. Die Bewertung ist aber derzeit gerechtfertigt, gemessen an dem Wachstum. Ich will nicht sagen, dass sie priced for perfection sind, das sicherlich nicht, weil wir natürlich auch nicht wissen, wie schnell ist das, was Sebastian hier angesprochen hat im Biotech-Sektor, wie schnell wirkt sich das dann wirklich? Ich habe gerade im Rahmen einer anderen Aktie mir das genau angesehen. Du hast heute noch nicht die Wirkstoffe, die Medikamente, wo man sagen kann, die sind mit KI entwickelt, an den Markt gebracht, und das sind die Kostenvorteile. Das kommt alles, wenn wir Glück haben, in den nächsten 6 Monaten. Wer weiß schon, bei Forschung, es kann auch 18 Monate dauern. Und dann werden diese Werte vergleichbarer. Aber fast alle, auch die, die es nicht so groß kommunizieren wie Eli Lilly, sind hier sehr aktiv mit ihren Investitionen.
Also ist das denn auch etwas, was man vielleicht über einen Sparplan, also auf Einzelwertebene, aber auch auf ETF-Ebene, einfach mal für einen gewissen Zeitraum so anfüttern kann? Weil es zwingt einen ja niemanden, einen Sparplan auch immer die nächsten 100 Jahre durchlaufen zu lassen, sondern man könnte ja jetzt auch sagen, man nimmt sich 24 Monate vor, lässt einfach mal einen Sparplan auf einen ETF oder wie gesagt eine Einzelaktie laufen und guckt da mal, was dann in 5, 6, 7, 8 Jahren rauskommt. Also quasi dann wieder gestoppt den Sparplan und dann das Ding einfach mal weiterlaufen lassen. Ist das eine Möglichkeit?
Also ich finde es gut, kann ich schon mal vorweg sagen, weil die ist allerdings, Und deswegen ist vielleicht Coast Average auch der richtige Weg. Ich glaube, Pharma hat das beste erste oder zweite Quartal seit Ewigkeiten gehabt. Die sind ja sehr gut gelaufen. Der ETF ist auch sehr gut mitgelaufen. Und ich persönlich würde einen nehmen, der nicht zu diversifiziert ist und nicht zu global aufgestellt ist, sondern möglichst aus den Top 5, 6 Pharmaunternehmen, dass die dann auch 30, 40, vielleicht sogar 50% des ETFs ausmachen. Das wäre für mich die richtige Diversifikation.
Oh, okay. Also ein ETF, in dem Fall, man will ja immer sehr breit gestreut haben, also wenn man jetzt so einen klassischen Welt-ETF nimmt, aber in dem Fall halt wirklich kopflastig. Top 10 sehr groß gewichtet.
Okay. Im Rahmen der, das ist jetzt für mich nicht unbedingt, Pharma hat auch Ewigkeiten underperformed. Also für mich wäre, wenn ich jetzt 3 ETFs kaufen würde, würde ich den nicht unbedingt mit reinnehmen. Aber ich finde, es ist ein super spannender Bereich, noch nicht zu teuer. Ich persönlich setze lieber auf Einzelaktien, aber hier im Laufe der nächsten Monate eine Position aufzubauen, ich glaube, dass das einer der Sektoren ist, wie Sebastian und ich das seit Ewigkeiten gehofft haben, oder jetzt sehen wir es ja auch im Biotech-Bereich, der das Potenzial zur Outperformance hat.
Okay, und dann gebe ich mal die Frage jetzt mit der Outperformance auch weiter in Richtung Sebastian bezüglich Halliburton. Halliburton, Ölausrüster, auch Zahlen gebracht in dieser Woche. Ölpreis ist auf $100 gestiegen, aufgrund der Entwicklung im Iran. Und der Ölausrüster ist aber nach Zahlen um die 5-6% erstmal ins Minus gelaufen. Was ist da los? Was soll das?
Krieg ist los. Also ganz einfach. Wenn natürlich, du hast riesen Rückstau an Investitionen im Nahen Osten, da müssen eine ganze Menge an Anlagen repariert werden. Und wenn natürlich dort wieder Kriegshandlungen sind, wie wir es aktuell sehen, dann kann da natürlich auch kein Auftrag vergeben werden oder vielleicht ein Auftrag vergeben werden schon, aber dann kann natürlich da kein Umsatz generiert werden, weil nichts repariert wird. Also es war so auch der Ausblick, der nicht so ganz überzeugt hat. Ich muss sagen, ich bin positiv gestimmt für generell Ölwerte. Ich habe ja auch im langfristigen Depot eine Exxon oder eine Shell, weil wir haben ja das sowieso das Nachfragewachstum bei Öl in den nächsten Jahren. Wir werden das Auffüllen der Lagerkapazitäten bekommen in USA, in China. Das steht uns noch voraus. Was die Ölausrüster anguckt, ich habe mir Halliburton mal angeguckt. Ich finde jetzt die Halliburton nicht ganz so spannend. Ich finde eher auch charttechnisch stärker, dann über den ETF zu gehen. Also Van Eck hat ja dann Ölausrüster ETF. Den fände ich jetzt besser und habe ich auch auf der Watchlist so mit einem Auge, um zu schauen, ob man in diesen Investitionszyklus reinkommen kann, wenn sich wirklich jetzt mehr tut beim Wiederaufbau der ganz zerstörten Anlagen im Nahen Osten. Und ein bisschen über Bande ist da natürlich auch Venezuela mit drin, auch wenn es momentan an den Märkten jetzt nicht das große Thema ist.
Ja, ich finde Halliburton, um jetzt mal auf die Chartmarken zu gehen, also wenn man da jetzt mal Monatskerzen anmacht, dann sieht man da ganz gut, dass der so in diesem Bereich zwischen 40 und 43, 44 Dollar Halliburton sich in den letzten fast 4 Jahren regelmäßig den Kopf an dieser Marke gestoßen hat und dann immer wieder von dort aus weggedreht ist. Also das heißt, das ist ein Widerstandsbereich, der von unten nach oben nicht so leicht durchdrungen wird. Also das wäre höchstwahrscheinlich prozyklisch ein sehr gutes Kaufsignal. Was jetzt aktuell passiert ist, also sie notieren nach den Zahlen jetzt um die 32, 33 Dollar und in der Tendenz, jetzt Ölpreis so weit oben kurzfristig und wenn der Ölpreis fällt, in der Tendenz müssten sich diese Werte, also Baker Hughes und was es noch gibt, Halliburton, die müssten sich dann in der Tendenz mit dem Ölpreis aus meiner Sicht, widersprecht mir gerne, wenn ihr es anders seht, auch mit nach unten hin bewegen. Also das bedeutet, aus meiner Sicht wäre Halliburton ein Kandidat, den man sich bei so zwischen 25 und 27 Dollar nochmal vorlegen könnte oder vornehmen könnte. Also da kann man sich ja mal einen Kursalarm einstellen und dann nochmal auf die Gesamtgemengelage schauen. Also das wäre mein Take zur Halliburton. Lars, wie würdest du es sehen?
Ja, ich muss fairerweise sagen, ich habe gedacht, dass die Ölausrüster in dieser Phase, ja, der Ölpreis ist ja sehr gut gelaufen, noch besser laufen würden. Allerdings muss man sagen, dass wenn eines die großen Produzenten gelernt haben in den letzten Jahren, dass sie ihren Turm zusammenhalten. Die sind sehr, sehr diszipliniert hinsichtlich der CapEx-Ausgaben. Ich war überrascht, ich habe es jetzt noch mal gerade überprüft. Laut Prognosen vom BMI, und zwar aus dem Juni 2026, werden die kombinierten Investitionsausgaben der fünf größten, also Exxon, Chevron, Shell, BP, Total Energies, im Jahr 2026 leicht sinken auf 96,8% Milliarden, Entschuldigung. Und die Ratingagenturen geben ebenfalls davon aus, dass die weltweiten CapEx-Ausgaben im mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgehen. Und das ist das Gegenteil von der bullischen These. Es werden überall Pipelines gebaut und. Allerdings, das sind natürlich die Ausgaben, die die großen Produzenten hier liefern, in dem Moment, wo große Nationen dann sagen, also die USA oder auch in Saudi-Arabien, in der Türkei soll, glaube ich, was gebaut werden. Wenn die solche großen Infrastruktur, Ölinfrastrukturprogramme anschieben, dann ist das in dieser Ankündigung noch nicht mit drin und es ist meines Erachtens auch nicht in den Aktien drin. Das heißt, die handeln in etwa so, entsprechend der Annahmen, die hier getroffen werden. Das andere wäre ein positiver Trigger. Und wie immer wird es den wahrscheinlich dann in Form von entweder ganz realen News oder von Quartalsergebnissen geben. Und ja, deswegen ist es jetzt nicht der Bereich, der sich am ehesten aufdrängt, kurzfristig, aber vielleicht so ein bisschen der Hidden Champion, wenn der Ausbau dieser Infrastruktur in den nächsten Jahren sich beschleunigen sollte. Und man muss auch sagen, es gibt andere Bereiche. Man muss ja nicht unbedingt auf einen großen setzen. Offshore zum Beispiel wächst sehr, sehr schnell. Wir haben auch gesehen, dass eine Aktie wie die von Ørsted, hatten wir, glaube ich, vor Ewigkeiten mal besprochen, vom Tief um 60% gestiegen ist. Also ein bisschen darauf zu schauen, klar, man kann es auch hier über einen Sektor-ETF umsetzen und das finde ich gar nicht mal so unspannend. Ansonsten muss man bei den Unternehmen wirklich gucken, wo kommt ein Großteil der Umsätze her. Bei Halliburton zum Beispiel, Nordamerika wächst gar nicht, Afrika wächst schnell. Also wirklich genau hingucken, welchen Wert möchte ich da kaufen. Und Halliburton ist für mich nicht der spannendste.
Also quasi auch ein Kicker darauf oder eine Spekulation, wenn man sich für solche Werte interessiert, darauf, dass Staaten ihre Fiskalprogramme in dem Bereich möglicherweise auch nochmal ausweiten müssen.
Mhm. Ja, und
vielleicht.
Und dann sind wir eben im Rahmen der Politik. Wenn heute ein Staat sagt, ja, 100 Milliarden für Weltraum, obwohl kein Mensch weiß, wann damit wo Geld verdient wird, aber 100 Milliarden für Weltraum, das klingt nach Zukunft. 100 Milliarden für neue Ölpipelines klingt weniger nach Zukunft. Und diese politische Komponente schwingt da immer mit.
Weltraum machen wir auch sofort. Eine Minute. Ich möchte noch eine letzte Frage an Sebastian geben. Sebastian, du bist doch in Saudi-Arabien investiert, auch in so einem Infrastruktur- ETF, also korrigier
mich. Nicht rein Infrastruktur, es ist ein Saudi-Arabien-ETF. Ja. Der ist finanzlastig, hast du Öl mit drin, hast du Infrastruktur, aber ja, bin ich.
Okay, und das ist auch die Spekulation darauf, dass dort dann halt, ja, die müssen ja höchstwahrscheinlich bauen, also da müssen ja auch Pipelines dann durchs Land irgendwie.
Ja, also man denkt bei Saudi-Arabien natürlich immer gleich ans Königreich des Öls, was auch wichtig ist. Und wenn ich es auch richtig im Kopf habe, 40% des BIPs ist immer noch ölabhängig. Also da siehst du schon eine Reaktion. Aber Saudi-Arabien investiert ja massiv auch in den Standort. Das heißt, du siehst, wie Investmentbanken in Riad Büros aufmachen, wie der Finanzsektor wächst, wie Deregulierung erfolgt ist in den letzten Monaten, dass auch Ausländer direkt an der saudischen Börse kaufen können. Das hat sich natürlich wegen dem Krieg jetzt noch nicht groß manifestiert, aber das wird Zuflüsse bedingen. Dann hast du ja die WM 2034. Das heißt, es wird extrem in Infrastruktur investiert, in Hotelanlagen um die 200.000, 300.000 neue Zimmer. Also kurzum, da läuft ein Boom. Aber das ist jetzt nichts, was im nächsten Monat aufgehen wird als Idee. Das ist etwas auf 1, 2, 3 Jahre. Aber was ich so in meinem spekulativeren Depot als interessante Länderwette momentan erachte.
Okay. Ja, und jetzt aber wirklich ab in den Weltraum. Die Rakete von SpaceX ist nur kurzfristig gezündet und jetzt zumindest mal ein bisschen wieder den Rückwärtsgang eingelegt, also zumindest an der Börse. Ist es muss man da rein? Sollte man da was umsetzen? SpaceX, also ja, soll ich mal machen?
Gerne,
ich mach's nämlich sehr kurz. Ja, Moment, ich habe hier meine Notizen verklickt, ich habe sofort. Meine Notiz dazu ist, dass es immer noch eine abstruse Bewertung ist. Also 1,5 Billionen sind die wert und machen in diesem Jahr 40 Milliarden Umsatz. Ich weiß, ich habe die Steigerungsraten auch gesehen, die prognostiziert werden für die nächsten Jahre. Also einerseits sollen sie ja extrem in die Profitabilität reindrehen und der Umsatz soll halt wachsen wie Sau. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber das reicht mir nicht, um 1,5 Billionen zu rechtfertigen. Ich finde es doch nicht mal für eine aktive Position spannend, weil einfach zu wenig Historie. Und ich würde ganz klar sagen, Hände weg. Wie seht ihr es?
Ich kann es auch kurz machen. Ich würde nicht sagen, ich schließe mich da an und sage mal so kurz Mittelfrist auf die nächsten paar Monate Hände weg. Ich finde auch SpaceX viel zu teuer. Ich kann mich mit dem Geschäftsmodell aber sehr anfreunden, was die machen, finde aber die Bewertung, auch zu dem sie an die Börse gegangen sind und das Beklatschen der Investmentbanken mit noch irreren Kurszielen und noch krasseren Wachstumsraten, das finde ich schon ein bisschen irgendwo im Bereich der Verarsche. Aber ich meine, jeder ist mündig, muss es dann entscheiden. Ich kann mir gut vorstellen, SpaceX zu investieren, aber ich will ein paar Zahlen sehen und gehe auch das Risiko ein, dass die Aktie mir vorher vielleicht ein bisschen davonläuft. Aber ich will sehen, ob sie wirklich das, was angekündigt wird, so erfüllen können oder zu Teilen erfüllen können oder ob es ein Rohrkrepierer wird. Also mir ist der Wert momentan zu teuer, aber ich bin positiv fürs Geschäftsmodell gestimmt. Würde aber momentan nicht investieren.
Ja. Lars, jetzt musst du natürlich für Elon die Lanze brechen.
Also nee, ja, ich muss einfach mal sagen, das ist Respekt. Das ist schon so ein richtiger Fuck-you-Tony-Moment, zu sagen, dass die Investmentbanken auch noch gleich dazu bekommen, den IPO-Preis dahin zu jubeln. Das ist für mich in einer Reihe mit Rote Karte und Infantino, UN-Generalsekretär. Du kannst es oder du kannst es nicht. Und Elon kann es. Und er hat sie auch wirklich gut im Griff, weil in der Rekordgeschwindigkeit, und ich hätte gedacht, sie werden sie ein bisschen länger stützen, aber in der Rekordgeschwindigkeit einfach mal, ja, sie haben ja nicht ganz die Hälfte an Market Cap verloren. Anyway, ich war nicht investiert und bin aktuell auch nicht investiert. Damodaran, den ich sehr schätze, hat eine lange Studie gemacht und hat gesagt, inklusive dem Elon Musk-Faktor, der einer ist, würde er vielleicht bei $100 über einen fairen Wert sprechen. Wie gesagt, inklusive dem Musk-Faktor. Man kann jetzt nicht Umsätze und Gewinne multiplizieren und sagen, dann sind sie $100 wert. Und dann habe ich mir einfach gedacht, dann mache ich es mir so simpel und ziehe den Musk-Faktor ab. Das muss mindestens die Hälfte sein. Kurzum, mein Fazit, wenn die Aktie auf $50 oder darunter fällt, dann werde ich es mir nochmal genau anschauen.
Da hast du jetzt keine Freunde gemacht.
Wieso?
Naja, mit denen, die SpaceX haben, wenn du sagst, bei $50, das ist ja schon ein krasser Einbruch vom aktuellen Niveau aus nochmal.
Das ist prozentual ungefähr das Gleiche, was sie schon mal eingebrochen sind. Das ging relativ flott. Da kann ich noch nichts für. Ich habe die Aktie nicht geschortet. Nein. Wobei ich gerade leer gelesen habe, 21 Milliarden an Shortgewinnen seien hier aufgetreten. Irgendjemand hat sie wohl als überbewertet betrachtet. Aber hey, Börse braucht ja immer Einkäufer und Verkäufer. Insofern nur Mut.
War das eigentlich jemand von euch, der das Gerücht mal reingebracht hat? Also war das in unserem Format, SpaceX könnte Tesla kaufen oder war das etwas, was sowieso am Markt hier zirkuliert?
Na, es zirkuliert. Also wir hatten es mal diskutiert, aber Dan Ives, der schillernde Tech-Analyst in den USA, der hat das ja aufgebracht. Also er hat gesagt, er rechnet mit einer Wahrscheinlichkeit, ich glaube von 80% innerhalb der nächsten 12 Monate nach IPO von SpaceX, dass Tesla übernommen wird. Das hat sich natürlich auch beruhigt, weil wenn SpaceX fällt, sind die Aktien weniger wert, dann hast du natürlich als Tesla-Aktionär bekommst du weniger Wert oder kriegst mehr SpaceX-Aktien, aber vielleicht willst du die gar nicht haben, weil SpaceX fällt. Also ist, glaube ich, momentan nicht das Thema, worüber alle sprechen.
Ja, ja. Was ist, Lars?
Sebastian und ich benutzen andere Adjektive, aber Sebastian sind sehr viel diplomatischer und besser. Wenn er zu einer Persönlichkeit schillernd sagt, dann fallen mir immer ganz andere Worte dazu ein. Aber ja, er hat ja recht. Es ist eine schillernde Persönlichkeit.
Was wäre denn dein Adjektiv?
Nee. So weit gehen wir hier heute nicht runter. Das ist dann, ich musste erst noch googeln, wie dieses Spiel von Sebastian früher funktioniert hat und das geht so in die Richtung, glaube ich, mit Dämonen und Unterwelt und so, ne? Aber
ich versuche, das Handbuch auch zu finden. Aber vielleicht gibt es das irgendwo noch zu erstellen.
Das finde ich in meinem Kinderzimmer bestimmt. Ich schick's dir zu.
Wir machen 12 Stunden Livestream Quake und Sebastian macht uns so richtig kaputt.
Nein, mir wird schwindlig. Ich habe vor 7, 8 Jahren nachher angefangen, was habe ich gespielt? Half-Life oder irgendwas. Und dann wurde es mir nach 10 Minuten so schwindelig, dass ich es bleiben habe lassen. Also ich bin raus aus dem Ding.
Dann macht das so ein, ich habe gesehen, es gibt eine ganz große Szene von, die simulieren so Flüge von Frankfurt nach Singapur und sitzen dann auch einfach original 12,5 Stunden vor dem Schreibtisch, lassen sich auch nicht stören, halten ihre Ruhepausen ein. Mach doch sowas. Ich denke, da wird einem nicht so schwindelig.
Ja, ich könnte auch von Frankfurt nach Singapur einfach fliegen.
Ja, mache ich im November. Siehst du, ist das auch schon mal raus.
Oh, okay.
So. Du hast es geschafft, Timo.
Um unseren Börsengang in Singapur am Finanzplatz einzuleiten, den bei The Dip-Börsengang. Übrigens, wir lösen in der nächsten Woche auf, wer die CEO-Wahl gewonnen hat. Ich kann euch jetzt schon sagen, nee, ich sag's doch nicht, weil die Nase läuft. Ich muss jetzt nach Hause. Also, einen schönen Tag euch. Danke fürs Zuhören und Lars, Bastian, euch auch vielen Dank.
Macht's gut. Bis dann.
Ciao.
Ihr Timo.
Macht's gut. Bis dahin.